und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kill Around the World. Wir sind Sina
und Jacqueline und wir sind zwei Freundinnen, die auf True Crime stehen und beschlossen haben, einen Podcast zu starten.
Genau, und wir nehmen euch mit auf einen Trip rund um die Welt im True Crime Style. Alle Triggerwarnungen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wir wollen euch nicht spoilern, aber wer Bedenken hat, bitte nachsehen, weil lieber gespoilert als getriggert. Und es ist soweit. Das Staffelfinale. Wir sind beim letzten Buchstaben angekommen, dem Z. Ich kann es gar nicht glauben. Von der nächsten Folge weg sind wir schon in Staffel 2.
Yes.
Sollen wir jetzt verraten?
Ja, okay, verraten. Ja. Sag du's.
Okay. Es geht weiter mit einem A bis Z Prinzip. Aber dieses Mal gehen wir nicht von A bis Z, was Länder betrifft, sondern was Mordwaffen betrifft. Und da gilt das gleiche Prinzip. Ein Zufallsgenerator sucht eine Mordwaffe aus für den Buchstaben und dann suchen wir den Fall.
Und ich sage schon so.
Ja, wie sich Jackies Fakten dann entwickeln werden.
Das überlässt sich das
spannend.
Ja. Ich überlege mir auf jeden Fall was. Ich weiß selber noch nicht, wie ich das dann umsetze, aber es wird irgendwelche Fakten wird's geben.
Irgendwelche Fakten wird es geben, also Jackies Fakten wird bleiben, A bis Z wird bleiben, ja. Aber diesmal gehen wir nach Mordwaffen.
Genau.
Yes. Und damit kommen wir zu unserem letzten Fall von Staffel 1. Und zwar hat ein Zufallsgenerator für den Buchstaben Z das Land Zypern ausgespuckt. Und Shaki, du hast Fakten.
Yes. Shakis Fakten, die manchmal keine Fakten sind. Beginnen wir mit einem Ort, der wirkt wie ein stillgelegtes Zeitfenster. Varosha, ein ehemaliger Luxusstrand in Famagusta. Bis in die 70er Jahre war er eines der begehrtesten Urlaubsziele des Mittelmeers. Doch seit 1974 steht das gesamte Viertel verlassen da. Hotels, Boutiquen, Restaurants, alles unberührt, als hätte jemand die Stadt einfach angehalten. Ich bin ja nicht mehr tiefer gegangen, ich weiß nicht, warum der komplett leer ist. Ich habe mir da Fotos angeschaut, das ist echt so wie eine Geisterstadt. Also
cool.
Voll schräg. Von einer verlassenen Stadt geht es nun zurück in die tiefste Vergangenheit der Insel. Auf Zypern wurde das älteste bekannte Haustier der Menschheitsgeschichte entdeckt. Eine etwa 9500 Jahre alte Katze, gemeinsam mit einem Menschen bestattet. Dieser Fund beweist, dass die Beziehung zwischen Mensch und Katze viel früher begann als bislang angenommen. Während in anderen Regionen noch gejagt und gesammelt wurde, lebten hier bereits Menschen, die so eng mit Tieren verbunden waren, dass sie sie sogar im Tod begleiteten.
Weißt du, was ich mir jetzt da denke?
Was?
Es wird ja nicht zufällig so geschehen sein, dass der Besitzer und die Katze zur gleichen Zeit gestorben sind.
An das habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte mir eher so, ich habe mir eigentlich gar nichts gedacht. Mein Gedanke war jetzt, vielleicht haben sie das Grab ja nochmal geöffnet und dann da halt entweder die Katze zum Besitzer oder den Besitzer zur Katze gelegt. Aber ja, du hast recht, die mussten ja dann fast dann gleichzeitig gestorben sein. Was ist deine Vermutung?
Meine Vermutung ist, dass, und das gibt es ja in anderen Kulturen auch, dass wenn du stirbst, dass du ja Dinge mitnehmen darfst, quasi in dein Grab. Es gibt einige Kulturen, wo du quasi deine Sklaven mitnehmen durftest, die wurden halt dann mit dir begraben, also die hat man umgebracht und mit dir begraben.
Ja. Man kennt das ja eigentlich so klassisch vom alten Ägypten. Ne?
Ja, zum Beispiel. Oder die Vikings, da wird, glaube ich, da war es so, dass das beliebteste Dienstmädchen oder sowas wurde quasi mitgegeben.
Also makaber.
Ich bin jetzt da, ich glaube jetzt eher nicht, dass sich der Besitzer vor lauter Trauer um seine Katze umgebracht hat und die dann gemeinsam beerdigt wurden.
Ja, nein, das dachte ich jetzt auch nicht. Aber denkst du dann, dass die Katze umgebracht worden ist und dann da dazugelegt worden ist? Wahrscheinlich schon, oder?
Nein, ich glaube, dass die Katze, die ist vor lauter Trauer um ihren Besitzer einfach tot umgefallen.
Ja, ich, in meiner Version ist das so passiert.
Dann lassen wir das auch so. Dann lassen wir das auch so, dass die Katze einfach an gebrochenem Herzen, nein, noch besser, die Katze ist gestorben und der Besitzer ist an gebrochenem Herzen dann mitgegangen.
Genau.
Dann lassen wir das so. Ich glaube, das ist besser.
Gut. Gut, damit wir alle gut schlafen können. Apropos Tiere. Die Gewässer rund um Zypern bergen ein weiteres ungewöhnliches Detail. Dort lebt der sogenannte Knotenkugelfisch. Ein kleiner, unscheinbarer Fisch, der bei Gefahr Geräusche von sich gibt, die tatsächlich nach einem Bellen klingen. Fischer berichten immer wieder davon, ein kläffender Fisch mag harmlos klingen, doch dieses Tier ist hochgiftig. Ein kurioses, aber auch respektgebietendes Beispiel für die außergewöhnliche Tierwelt des östlichen Mittelmeers.
Geil.
Ich habe dir dein Foto mitgebracht. Warte, ich drehe dich mal. Siehst du das?
Oh, ich kenne den, der ist so sweet.
Der ist so süß.
Der ist, also da bin ich wieder voll White Woman Style. Ich würde den anfassen.
Oh. Ja, und vor allem mit diesem Wissen, dass der halt bellen kann. Also
so süß.
Cute ist das.
So süß einfach.
Can I pet a dog?
Can I pet a dog?
Und dann kommen wir schon zum letzten Fakt. Ein historischer Meilenstein. Zypern war das erste christliche Land Europas. Der römische Statthalter Sergius Paulus ließ sich hier von Apostel Paulus bekehren. Und mit dieser Entscheidung wurde die Insel früh zu einem Zentrum des Christentums. Diese prägende religiöse Tradition findet man bis heute in Klöstern, alten Kirchen und archäologischen Spuren über die gesamte Insel verteilt.
Ja, wenn die beide Paulus heißen, da gab es schon so ein Vibe und dann...
Na, eben so, hey, yeah, bro.
Hey, Paulus, was geht ab?
Ja, das waren meine letzten Fakten zu dieser Staffel.
Passend zu dem Moment sollten wir einfach mal Danke sagen für alle unsere Zuhörer. Und es werden immer mehr. Vielen Dank dafür. Wir haben euch alle ganz toll lieb.
Ja, danke schön, danke fürs Zuhören und fürs dabei sein.
Hoffentlich seid ihr weiterhin dabei.
Gut.
Gut. Dann starten wir in unseren Fall. Kill around the world. Zypern, die Insel der Aphrodite, ein Ort, der in der Vorstellung der Welt für türkisfarbenes Wasser, antike Ruinen und eine sprichwörtliche Sicherheit steht. Über viele Jahrzehnte galt die Insel im östlichen Mittelmeer als ein friedlicher Zufluchtsort. Die Vorstellung eines Serienmörders, eines Mörders, der systematisch über Jahre hinweg tötete, war bis zu diesem Zeitpunkt im Bewusstsein der Zyprioten schlichtweg nicht existent. Doch im Frühjahr 2019 riss dieses Bild und es war kein menschliches Ermittlungsgeschick, das das Dunkel lüftete, sondern ein unglücklicher Zufall, ausgelöst durch die Naturgewalten. Liebe Shaki, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu den Orestes-Morden von Zypern. Im April 2019 wurde Zypern von ungewöhnlich starken Überschwemmungen heimgesucht. Diese Fluten, die normalerweise als Naturkatastrophe gelten würden, fungierten in diesem Fall als eine Art fatalistische Reinigung. Das Wasser stieg an und legte dabei Verstecke frei, die für fast ein Jahr die Geheimnisse eines Verbrechers bewahrt hatten. Die Überschwemmungen erreichten eine stillgelegte Kupferpyritmine in der Nähe des kleinen Dorfes Mizero, westlich der Hauptstadt Nikosia. Am 14. April 2019 machte ein deutscher Tourist, der durch die Gegend streifte, um Fotos zu schießen, eine Entdeckung, die ihm den Atem stocken ließ. Er blickte in einen überfluteten Minenschacht und sah etwas, das wie eine menschliche Leiche aussah. Die alarmierte Polizei barg den Körper. Der Fundort war ein öder, unwirtlicher Ort, weit entfernt von jeglicher Idylle. Die Leiche in einem fortgeschrittenen Stadium der Zersetzung war gefesselt. Es war sofort klar, dass hier ein Gewaltverbrechen stattgefunden hatte und dass jemand große Mühe auf sich genommen hatte, den Körper zu verstecken. Schnell konnte das Opfer identifiziert werden. Es handelt sich um Mary Rose Tiburcio, eine 38-jährige Frau von den Philippinen. Sie war eine Migrantin, die als Hausangestellte auf der Insel gearbeitet hatte. Mary Rose war bereits seit Mai 2018 als vermisst gemeldet. Dieser erste Fund signalisierte nicht nur einen einzelnen Mord, sondern deutete auf ein viel tieferes Problem hin. Die Tatsache, dass ein so klarer Fall von Gewalt über fast ein Jahr verborgen geblieben war und dies nur durch die Laune des Wetters ans Licht kam, stellte die zypriotischen Behörden sofort vor die Frage, wie viele Vermissten gab es wirklich und wie lange hatte man ihre Abwesenheit ignoriert. Die Identifizierung von Mary Rose Tiburcio zwang die Ermittler dazu, die Akten der vermissten Fälle neu zu prüfen. Was sie entdeckten, war alarmierend. Mary Rose war nur eine von mehreren ausländischen Frauen, oft Hausangestellte oder Arbeiterinnen, die in den letzten Jahren auf Zypern verschwunden waren. Der Fall begann nun, sich von einem Kriminalfall zu einem nationalen Skandal auszuweiten. Es wurde offensichtlich, dass die Polizei die anfänglichen Vermisstenmeldungen der ausländischen Opfer nicht effektiv untersucht hatte. Die Behörden zeigten eine erschreckende gleichgültige Haltung gegenüber den Berichten von Migrantinnen. Diese Gleichgültigkeit war fatal. Sie schuf einen Schutzraum für einen Täter, der wusste, dass die Opfergruppe, die er wählte, am wenigsten soziale Sichtbarkeit und den geringsten Schutz durch staatliche Institutionen genoss. Diese institutionelle Nachlässigkeit ist der Schlüssel zum Verständnis, warum der Täter seine Verbrechen über einen so langen Zeitraum ungestört fortsetzen konnte. Die Morde begannen nämlich bereits im September 2016, doch die Polizei befasste sich erst 2019, nach dem Zufallsfund, ernsthaft damit. Noch während die Ermittler den ersten Fund in Mizero verarbeiteten, wurde sie mit der Gewissheit konfrontiert, dass es sich hier nicht um einen Einzelfall handelte. Kurz nach Mary Rose Tiburcios Leiche wurde an einem Schießstand in der Nähe von Oruonta ein weiterer Körper entdeckt. Bei diesem zweiten Opfer handelte es sich um eine Frau aus Nepal. Die Erkenntnisse waren nun unausweichlich. Zypern hat es mit dem ersten bekannten Serienmörder der Insel zu tun. Der Modus operandi schien klar. Der Täter zielte gezielt auf Frauen ab, die als Migrantinnen auf der Insel arbeiteten. Frauen, deren Verschwinden wahrscheinlich am wenigsten hinterfragt und am längsten ignoriert wurde. Die Chronologie der Ereignisse zeigt hier einen dunklen thematischen Zusammenhang. Die Anfälligkeit der Opfer, gepaart mit der Trigger der Polizei, ermöglichte die dreijährige Mordserie von 2016 bis 2018. Um den Täter zu finden, mussten die Ermittler tief in das Leben der Opfer eintauchen. Sie untersuchten ihre Kommunikationswege und soziale Interaktionen. Schnell zeichnete sich ein Muster ab, das auf eine digitale Verbindung hinwies. 5 der 7 erwachsenen Opfer hatten ihren Mörder über dasselbe Medium kennengelernt, eine Online-Dating-App namens Badoo. Der Täter nutzte dort ein Pseudonym. Er nannte sich Orestes. Also, Orestes ist in der griechischen Mythologie der Sohn des Agamemnon und der Klytaimnestra. Er wurde in der Antike durch den Mord an seiner Mutter und deren Geliebten zur Rache für seinen Vater bekannt, woraufhin er von den Furien verfolgt wurde, bis er durch das Urteil von Athene in Athen freigesprochen wurde.
Also, schlimme Szenerie, aber ich liebe ja sowas. So alles mit griechischer Mythologie, ich finde das ja extrem spannend.
Ja, und er hat seinen Username auch ziemlich passend gewählt, finde ich.
Ja, ja.
Die digitale Spur führt die Ermittler schließlich zu einem Mann, dessen Identität die zypriotische Gesellschaft in ihre Grundfesten erschütterte. Der Verdächtige war Nikos Metaxas. Er war 35 Jahre alt und kein Unbekannter, sondern ein Hauptmann der griechischen zyprischen Nationalgarde, also ein Armeeoffizier. Die schockierende Enthüllung lag in der dualen Identität Metaxas. Er war ein Mann der Ordnung, ein Offizier, der geschworen hatte, das Land zu schützen. Privat aber nutzte er seine Glaubwürdigkeit und seinen Status, um Frauen in der Dating-App zu ködern, die in ihrer neuen Heimat möglicherweise Orientierung oder eine Beziehung suchten. Nikos Metaxas legte ein umfassendes, 10-seitiges schriftliches Geständnis ab. Lokale Medien zitierten ihn mit den Worten: Ich bin gelangweilt, ich will ins Gefängnis, bringen Sie Papier, damit ich alles aufschreiben kann. In diesem Dokument gestand Metaxas die Tötung von 7 Menschen, 5 ausländische Frauen und den beiden jungen Töchtern von 2 dieser Frauen. Was die Ermittler jedoch zutiefst verstörte, war seine fadenscheinige und zynische Rechtfertigung für die Tötung der Kinder. Metaxas behauptete, er habe 2 der Mütter und ihre Töchter getötet, weil er vermutete, die Frauen hätten vorgehabt, ihre Kinder zur Prostitution anzubieten. Er sagte aus, er habe die Kinder töten wollen, um sie zu befreien. Diese pathologische Projektion, die Gewalt als Akt der Befreiung zu rationalisieren, zeigte das volle Ausmaß seiner verdrehten Denkweise. Nach dem Geständnis begann die makabre Arbeit der Bergung der restlichen Opfer. Metaxas lieferte die Anweisungen zu den Ablageorten, die ebenso unwirklich und kaltblütig waren wie seine Taten. Der Täter hatte die Leiche an Orten versteckt, die von den meisten Menschen gemieden wurden, darunter 2 künstliche Seen in der Umgebung von Nikosia. Der Fokus der Suche lag auf dem sogenannten Roten See, einem Ort in der Nähe von Mizero. Dieser See war das Überbleibsel eines stillgelegten Kupferpyritbergwerks. Das Wasser des Sees war durch metallische und mineralische Rückstände toxisch und von unnatürlicher blutroter Farbe. Metaxa gestand, dass er die Körper von 3 Opfern in Koffern verstaut und diese in den giftigen See geworfen hatte. Die Bergungsaktion gestaltete sich extrem schwierig und wurde zu einer riesigen, hochtechnisierten militärischen Operation. Spezialtaucher konnten in diesem toxischen Milieu nur begrenzt arbeiten. Die Behörden mussten eine ferngesteuerte Roboterkamera einsetzen, um die Koffer in der Tiefe des Roten Wassers zu lokalisieren. Am Sonntag, den 28. April 2019, wurde der erste Koffer geborgen. Kriminalinspektor Neophytos Schailos bestätigte, dass der Koffer absichtlich mit einem Betonblock beschwert worden war, um sicherzustellen, dass er auf dem Grund blieb. Dies zeugte von Metaxas hohem Maß an Planung und seinem kalten Wunsch, die Daten dauerhaft zu vertuschen, was im Widerspruch zu seinem späteren angeblichen Wunsch stand, ins Gefängnis zu gehen. Die geborgenen Überreste der Opfer befanden sich aufgrund der langen Liegezeit und der Toxizität des Wassers in einem fortgeschrittenen Stadium der Verwesung. Der erste geborgene Koffer enthielt die Überreste einer erwachsenen Frau, Marika Valdez Arquiola, 31 Jahre alt, aus den Philippinen, die seit Dezember 2017 vermisst wurde. Die Ermittler konzentrierten sich auf die Bergung der verbleibenden Koffer. Die Opfer, von denen Metaxas behauptete, sie im Roten See versenkt zu haben, waren Florentina Buena, 36, aus Rumänien, und ihre 8-jährige Tochter Elena Natalia. Mutter und Tochter waren bereits im September 2016 verschwunden, was die Langlebigkeit der Mordserie bestätigte. Die letzte, ebenso tragische Suche galt der 6-jährigen Sierra Grace Soichaliuk, der Tochter des zuerst gefundenen Opfers Mary Rose DiBuccio. Metaxas hatte ihren Körper im Lake Memi in der Nähe von Xyliatos versteckt. Die Morde von Mizero sind das Ergebnis einer 3-jährigen Mordserie, die sich zwischen September 2016 und August 2018 ereignete. Insgesamt wurden 7 Menschen getötet. Alle erwachsenen Opfer waren ausländische Arbeitskräfte, was die Bedeutung der institutionellen Gleichgültigkeit als entscheidenden Faktor für die Fortsetzung der Verbrechen unterstreichte. Die Opfer stammten aus Rumänien, Nepal und den Philippinen. 5 waren Frauen, 2 waren Kinder. Und ich habe jetzt halt hier alle Namen der Opfer gefunden. Wir haben jetzt eh schon Elena Natalia, also das Mädchen mit 8 Jahren, gehört. Dann Marika Valdez Arquiola, die kommt aus den Philippinen, sie ist 31. Dann gibt es eine unbekannte Frau aus Nepal. Sie wurde am Skistand von Uruanta gefunden. Dann Mary Rose DiBuccio, das war das erste Opfer. Dann gibt es noch Sierra Grace Soichaliuk, also das ist das 6-jährige Mädchen von den Philippinen. Dann gibt es noch Livia Florentina Buena, sie kommt aus Rumänien und war 36 Jahre alt. Und es gibt noch ein weiteres Opfer, die hat man so jetzt irgendwie, glaube ich, gar nicht mehr gefunden und man ist nicht sicher, wer sie eigentlich war. Und man weiß auch gar nicht, ob sie oder wann genau sie ermordet wurde, aber zwischen 2016 und 2018.
Okay.
Die Opfer waren in einem relativ engen geografischen Korridor getötet und versteckt worden. Alle im Bezirk Nikosia oder in dessen Nähe. Die Tatsache, dass Metaxas es für notwendig erachtete, sowohl Mütter als auch ihre kleinen Kinder zu ermorden, zeigte die beispiellose Grausamkeit seiner Verbrechen. Die Verbrechen betrafen Menschen, die in ihrem Gastland Schutz und Arbeit suchten und die stattdessen Opfer eines Mannes wurden, der seine Position der Macht und Autorität ausnutzte. Der Abschluss der Ermittlungen und die umfassenden Geständnisse führten schnell zu einem Prozess. Am 24. Juni 2019 stand Nikos Metaxas vor dem dreiköpfigen Assize Court, dem höchsten Strafgericht Zyperns, um sich für seine Taten zu verantworten. Die Anklagepunkte umfassten insgesamt 12 Punkte im Zusammenhang mit vorsätzlichem Mord und Entführung. Metaxas erschien ohne Anwalt und trug aus Sicherheitsgründen eine kugelsichere Weste. Vor Gericht gestand er alle Anklagepunkte. Er plädierte auf schuldig und erklärte, er wolle dem Staat und den Familien einen langwierigen Gerichtsprozess ersparen. Als der leitende Ermittler die Anklageschrift und die Details der abscheulichen Morde verlas, brach Metaxas in Tränen aus. In seiner Erklärung vor dem Gericht äußerte er Reue und bat um Verzeihung. Er sagte den Richtern, ich habe abscheuliche Verbrechen begangen. Ich bitte die zypriotische Gesellschaft um Verzeihung, die sich fragt, warum ich diesen Punkt erreicht habe. Ich selbst kenne die Antwort nicht. Der geschiedene Mann entschuldigte sich auch bei seinen eigenen zwei Kindern und seiner Familie. Und ich finde das immer so heuchlerisch.
Mhm. So, sag einfach gar nicht.
3 Jahre lang hat er gemordet. Dann hat er sich nicht selbst.
Ach, sorry.
Und dann wird sich so, oh, es tut mir so leid. Vielleicht. Mm.
Vergiss es ja.
Bullshit.
Halt dein Maul.
Ja, wirklich, halt die Fresse, ganz ehrlich. Das Gericht befand den 35-jährigen griechischen, zyprischen Armeeoffizier des Mordes an den wehrlosen Frauen für schuldig. Das Urteil war ein deutliches Zeichen für die Schwere der Tat und die Entrüstung der Nation. Nikos Metaxas wurde zu 7-facher lebenslänglicher Haftstrafe verurteilt. Diese Strafe war historisch. Es handelt sich um die höchste Strafe, die jemals in der modernen zypriotischen Geschichte verhängt wurde. Obwohl das Urteil Härte zeigte, war der Fall für Zypern noch lange nicht abgeschlossen. Die Morde von Mizero wurden schnell als die schlimmste Gräueltat in Friedenszeiten des Landes bezeichnet und lösten einen beispiellosen nationalen Skandal aus. Die Kritik richtete sich nicht nur gegen den Mörder, sondern vor allem gegen die staatlichen Institutionen. Es wurde öffentlich, dass die Polizei die Vermisstenmeldungen über Jahre hinweg ignoriert hatte. Der damalige Präsident Nikos Anastasiades, wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen, kritisierte die gleichgültige Haltung der Polizei scharf. Die Regierung sah sich gezwungen, das institutionelle Versagen anzuerkennen, das es Metaxas ermöglichte, über fast 3 Jahre ungestört zu töten. Die Konsequenzen folgten prompt und in den höchsten Ämtern. Als erstes war der Rücktritt des Justizministers. Ionas Nikolaou trat aufgrund der Missstände von der öffentlichen Empörung zurück. Und danach die Entlassung des Polizeichefs. Polizeichef Zacharias Chrysostomou wurde entlassen. Diese personellen Konsequenzen verdeutlichten die Schwere der Krise. Die Entlassung und die Rücktritte waren ein Eingeständnis, dass die Regierung die Verantwortung für das systemische Versagen übernehmen musste, das Migranten keine ausreichende Sicherheit garantierte. Ohne die zufällige Entdeckung des ersten Opfers durch den Touristen wäre die Serie von Metaxas wahrscheinlich noch viel länger unentdeckt geblieben. Die Gerechtigkeit für die Opfer war durch das Geständnis von Metaxas gewährleistet, doch die effektive Aufklärung durch die staatlichen Organe war de facto gescheitert. Der Fall Nikos Metaxas stellt einen Wendepunkt für Zypern dar. Er enthüllte nicht nur die dunklen Seiten eines Einzelnen, sondern auch systemische Mängel und Vorurteile, die tief in den staatlichen Institutionen verwurzelt waren. Der Horror der Mizero-Morde zwang die Gesellschaft zu einer schmerzhaften Selbstreflexion. Im Zentrum der Debatte stand die Behandlung der großen Gemeinschaft von ausländischen Arbeitskräften, die oft in prekären Verhältnissen lebten und deren Schicksal von Behörden vernachlässigt wurde. Das niedrige soziale Profil der Opfer war der Schlüssel zu Metaxas Erfolg als Serienmörder. Obwohl Nikos Metaxas hinter Gittern ist und seine beispiellose lebenslange Haftstrafe verbüßt, bleibt die Tatsache, dass die polizeiliche Untersuchung der Versäumnisse lange nach dem Urteil noch andauerte. Ein bitterer Nachgeschmack. Die Lehren aus Mizero sind weitreichend. Sie umfassen nicht nur die Notwendigkeit einer besseren polizeilichen Ausbildung und einer gründlicheren Untersuchung von Vermisstenfällen, sondern auch die moralische Verpflichtung, systemische Vorurteile abzubauen, die dazu führen, dass die Vermisstmeldungen von Migranten weniger Dringlichkeit erhalten als die von Einheimischen. Die 7 Leben, die Nikos Metaxas auslöschte, bleiben das dunkelste und schmerzhafteste Kapitel in der modernen Kriminalgeschichte Zyperns. Der Name Mizero steht seitdem nicht mehr nur für ein kleines Dorf, sondern für den Moment, in dem die Insel ihre Unschuld verlor und sich der grausamen Realität des Bösen stellen musste, das jahrelang unter dem Mantel der Ordnung und der Gleichgültigkeit verborgen geblieben war. Und das, liebe Shaki und liebe Zuhörerin, das war der Fall von den Orestes-Morden in Zypern.
Was ich mir ganz am Anfang gedacht habe, weil das war ja 2016, ja, oder? Und du hast ja gesagt, das war der erste Serienmörder auf Zypern. Das ist relativ spät, wenn ich das jetzt so sagen
ich weiß,
darf.
Bei so Serienmördern, das muss ja auch als Serienmord identifiziert werden. Im Schnitt sagt man ja, es gibt viel, viel mehr Serienmörder, aber da fehlen einfach die Zusammenhänge, die man nicht erkannt hat. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es schon mal einen Serienmörder gab und dass man da halt einfach die als Einzelfälle betrachtet hat und nicht an eine Serie geglaubt hat.
Mhm. Ja, wahrscheinlich. Aber trotzdem, weil es gibt ja schon in anderen Ländern, keine Ahnung, nimm Jack the Ripper, wenn... Ganz bekanntes Beispiel, aber da gibt es halt schon ältere Fälle auch, wo man dann halt vielleicht erst auch im Nachhinein draufgekommen ist, das war halt eine Person und nicht mehrere, aber ja, auf jeden Fall krasser Fall.
Ich habe mir gedacht, zum Abschluss nochmal so ein Serienmörder.
Ja, ich dachte mir jetzt auch, ein guter Abschluss unserer ersten Staffel.
Oh, krass. Ja. Eine Staffel schon vorbei.
Ich werde richtig wehmütig.
Aber das ist ja nicht das Ende. Nö, das ist nur das Ende vom Anfang.
Nö.
Anfang vom Ende. Nein, wir drehen das um. Das ist Ende vom Anfang, weil es geht weiter. Ja,
genau.
Wenn ihr mehr von uns sehen oder hören wollt, dann folgt uns auf Instagram und TikTok und überall dort, wo es Podcasts gibt. Ja, ich weiß, wir haben jetzt auf Instagram und TikTok etwas länger nichts gepostet, aber das liegt einfach daran, dass wir das alles einfach nur nebenbei machen. Das ist ja nicht unser Job, sondern wirklich ein Hobby. Und wir haben sehr, sehr viel los in unserem privaten Sparky. Er gibt auch nochmal seinen Kommentar zum Abschluss der Staffel. Dass wir einfach privat sehr viel um die Ohren haben. Shaki mit ihrer Schwangerschaft und ich mit meinem Umzug nach Deutschland und so weiter. Aber es kommt wieder was, versprochen. Also wahrscheinlich diese Woche sogar noch.
Genau.
Also halt die Füße still, okay. Und dann freuen wir uns bis zum nächsten Mal und wir sagen tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Killer.